Herzlich willkommen, liebe Schülerinnen und Schüler. Die Letzten nehmen jetzt noch Platz. Das ist klasse. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu unserer Frankfurter Kinder-Uni. Das ist jetzt unsere letzte Vorlesung in dieser Woche. Und auch heute sind wieder über 800 Kinder hier. Insgesamt hatten wir im Laufe der Woche 12.000 Besucher. Das sind also ganz schön viele. Und ich muss sagen, ich war sehr begeistert, wie ruhig die eigentlich waren. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob das bei der letzten Vorlesung auch klappt. Was mich interessiert ist, wer von euch war denn schon mal bei der Kinder-Uni? Er kann die rote oder grüne Karte hochhalten. Boah, das ist ja super. Na, haben da, vielleicht haben ja ein paar jetzt auch gemogelt oder so, aber macht nichts. Also das sind ja, ist ja mindestens ein Viertel, wenn nicht fast die Hälfte. Also herzlich willkommen, dann wisst ihr auch schon, wie es hier zugeht. Und heute haben wir ein spannendes Thema. Viele von euch sprechen sicher zwei Sprachen. Vielleicht können die auch mal das Kärtchen hochhalten, die in der Schule Deutsch und zu Hause vielleicht eine andere Sprache sprechen. Oh, ja, das sind ja unglaublich viele. Das ist ja toll. Dann ist das ja genau die richtige, da mogeln auch ein paar, genau die richtige Vorlesung heute. Nämlich heute werdet ihr erfahren, was denn die Sprachen auch miteinander zu tun haben, wenn sie auch noch so unterschiedlich sind. Und heute darf ich euch vorstellen, erstmal die Professorin dieser Runde. Das ist Frau Gelumbekaite aus Litauen. Und ja, sie wird jetzt erstmal ein paar Worte an euch richten. Und vielleicht wisst ihr ja noch, dass man bei der Kinderuni eigentlich nicht klatscht, sondern der Kinderuni-Applaus geht so, man klopft auf den Tisch. Ja, super, super.
Und jetzt Ruhe. Frau Ulrike Jaspers hat sich noch gar nicht vorgestellt. Bevor wir richtig loslegen, wir haben eine Überraschung für diese Dame, die eigentlich der bewegende Geist der Kinderuniversität ist. Ohne sie würde die Kinderuniversität gar nicht laufen. Und das schon seit 14 Jahren. Bitte mit großem Applaus Frau Jaspers Danke sagen.
Hallo? Ja, hallo zusammen. Ist ja eine super Stimmung hier. Also bevor es jetzt gleich weitergeht mit dem spannenden Vortrag über Sprache, möchten wir noch die Gelegenheit nutzen, auch noch ein paar Worte an die Gründerin der Kinderuni zu wenden. Ihr habt vielleicht gehört, die Kinderuni ist da nicht erst seit diesem Jahr gegründet worden, sondern schon seit 13 Jahren gibt es die Kinderuni. 13 Jahre, also. Und ich habe gerade mal nachgeschaut, es sind insgesamt 136.000 Kinder hier gewesen. 136.000, müsst ihr euch mal vorstellen, das ist zweimal das Stadion von Bayern München. Ja, oder, okay, oder zweimal das Stadion von Borussia Dortmund, okay. Ja, oder von Eintracht Frankfurt, aber das ist das Stadion, glaube ich, nicht ganz so groß. Okay, lassen wir Thema Fußball. Fußball ist immer sehr mit Emotionen verbunden. Ja, seit 13 Jahren gibt es die Kinderuni. Und wie gesagt, die Gründerin, Mitgründerin, die Erfinderin sozusagen der Kinderuni, das ist die Ulrike Jaspers. Und ich finde, dafür hat sie mal einen Applaus verdient, oder? Ja. So, und ich persönlich möchte nochmal von der Ulrike wissen, Ulrike, nach 13 Jahren, was gibt es da irgendwie eine Kinderuni, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist? Oder gab es irgendwas, wo du sagst, wow, das werde ich nie vergessen, das war so toll?
Ja, also die eine Vorlesung, die mir besonders gut gefallen hat, war eine über das afrikanische Kind aus Mali, das also nach Deutschland gekommen ist mit seiner Mutter und wie es hier in Deutschland seine Rechte eigentlich wahrnehmen wollte. Das war ein Jurist, der darüber was gesagt hat, ganz alleine mit tollen Bildern. Und die Kinder waren sehr gebannt und heute ist es ja auch wirklich ein ganz großes Thema mit den Geflüchteten. Und das hat mich sehr bewegt und die Kinder auch. Also das war schon klasse. Aber wir hatten auch sehr lustige Sachen. Also toll fand ich auch, wie mal Raketen hier durch den Raum flogen. Und ich dachte, oh, hoffentlich wird keiner getroffen und so. War auch klasse. Und die heutige Vorlesung ist für uns auch ein super Novum, weil wir hatten noch nie so viele auf der Bühne, die mitmachen und Studenten, die sich das auch selber ausgedacht haben. Und ich war von der ersten Runde total begeistert.
Ganz, ganz tolle, Vorlesung. Und aber gleichzeitig ist es heute auch ein bisschen traurig, denn es ist die letzte Kinderuni, die Ulrike Jaspers sozusagen jetzt gemacht hat. Ulrike wird uns leider im nächsten Jahr verlassen, deswegen ist es auch das letzte Mal, dass sie die Kinderuni jetzt auch hier gemacht hat. Deswegen vielen, vielen Dank. Die Universität verdankt ihr da sehr viel. Und es ist ein Format, was ja auch weitergehen wird. Die Kinderuni wird auch weiterhin auch jedes Jahr stattfinden und von vielen Kindern besucht werden. Aber es ist eben die letzte Kinderuni von Ulrike Jaspers. Deswegen vielen, vielen Dank und deswegen dankt die Uni dir sehr herzlich dafür. Applaus für Ulrike. Und jetzt viel Spaß euch.
Und jetzt fangen wir an. Guten Tag. Liebe Kinder, und jetzt sage ich es auf Litauisch, Labadiena, mir liebe Ikei. Es ist nicht nur meine Muttersprache, sondern auch eine der Sprachen, die hier an dieser Universität unterrichtet werden. Weltweit gibt es ungefähr 7000 Sprachen. Und einige Beispiele davon habt ihr in euren Flyern. Und darüber werden wir heute noch reden. Was haben alle Sprachen gemeinsam? Wie unterscheiden sie sich? Wie beeinflussen sie sich? Und woher kommen sie? Ob und wie sind sie verwandt? Wie verändern sie sich im Laufe der Zeit? All das und viel mehr untersucht die Sprachwissenschaft. Und über die interessante Welt der Sprachen und auch über die Art und Weise, wie man die Sprachen erforscht, werdet ihr heute von den künftigen Professorinnen und Professoren, heutigen Studentinnen und Studenten der Sprachwissenschaft unterrichtet. Sie haben für euch eine durchaus spannende Vorlesung vorbereitet.
Hallo, ich heiße Daniel und ich studiere vorwiegend asiatische Sprachen, besonders Indonesisch, Thai und Chinesisch.
Hallo, ich bin Mathis und ich studiere zum Beispiel Latein und Altgriechisch.
Ich heiße Rosa und ich studiere afrikanische Sprachen. Meine Schwerpunktsprache ist Swahili.
Ich heiße Yannick und ich studiere vor allem skandinavische Sprachen wie Dänisch oder Isländisch.
Hallo, ich heiße Philipp und studiere Sprachen wie Cherokee oder Maltesisch.
Hallo, ich bin Emine. Ich beschäftige mich mit Sprachen wie Türkisch, Russisch und Ossetisch.
Hallo, ich bin Nathalie und ich studiere Sprachen aus dem Pazifik sowie Tagalog oder Jehu.
Hallo, ich bin Anita und lerne zum Beispiel Litauisch, was ihr vorhin gehört habt, oder Quechua.
Hallo, ich bin Nico und es gibt so viele Sprachen, dass ich gar nicht weiß, auf welche ich mich konzentrieren möchte und ich studiere Phonetik.
Okay.
müssen hier hin. Da ja, ist die Kamera. Mal. Wir gehen hier hin. Reichen die Plätze? Da hinten.
Okay, dann fangen wir mal an.
Da drüben ist Bild, da ist die Kamera.
Wenn wir von verschiedenen Sprachen reden, dann haben wir oft in unserem Kopf so Bilder von verschiedenen Schriften, wie wir sie auch auf dem Wegweiser gesehen haben. Wie funktionieren diese Schriften und seit wann gibt es sie überhaupt? Das erzählt uns jetzt Anita.
Sehr gerne. Also, die Menschen haben sich schon seit vielen Jahrtausenden mit Sprache verständigt, aber mit dem Schreiben haben sie erst viel später angefangen. Wie sich die Schrift in der Geschichte entwickelt hat, erkläre ich euch jetzt. Angefangen hat es damit, dass die Menschen Höhlenmalereien angefertigt haben. So wie ihr hier zum Beispiel seht von einer Jagdszene. In vielen Gebieten der Erde haben sich unabhängig voneinander unterschiedliche Schriften entwickelt. So wie hier. Die Azteken in Mittelamerika hatten sogenannte Faltbücher. Das waren so etwas wie Bilderbücher, die sie benutzten, um Erzählungen aufzuschreiben. Und so waren diese Erzählungen gesichert und man konnte sich einfach an sie erinnern. Anderswo brauchte man die Schrift, um den Handel zu erleichtern. Man brauchte Regelungen und Verträge und so konnte man zum Beispiel für sich oder für andere aufschreiben, wie viele Eier man verkauft hatte. Vor über 5000 Jahren lebte in Mesopotamien, das ist das Gebiet, wo heute der Irak ist, das Volk der Sumerer. Und die Sumerer entwickelten die Keilschrift. Die heißt deshalb Keilschrift, weil mit einer Art Keilzeichen in den weichen Ton gedrückt wurden. Und danach wurden die Tontafeln in der Sonne getrocknet. Und so sind sie auch bis heute erhalten. Aber nur wenige Sumerer konnten die Keilschrift lesen und schreiben. Oben auf der Folie seht ihr eine Entwicklung, die stattfand. Am Anfang ritzte man einen Fisch in den Ton, wenn man das Wort Fisch schreiben wollte. Aber mit der Zeit wurde das Bild verändert und es wurde immer abstrakter. Und am Ende bleibt nur noch dieses Symbol übrig. Und man kann den Fisch kaum noch erkennen. Und so entstanden Buchstaben. Ungefähr zur selben Zeit entstanden in Ägypten die Hieroglyphen, von der ihr sicher schon mal gehört habt, oder? Von der Hieroglyphenschrift? Sehr gut. Diese Schrift wurde in Stein gemeißelt oder auf Papyrus geschrieben, was aus Schilf hergestellt wurde. Und wenn ihr wissen wollt, wie man zum Beispiel auf Altägyptisch den Satz sagen kann, ich habe Hunger, dann könnt ihr gerne auf unseren Flyer schauen. Denn auch darin ist der Satz auf Altägyptisch dargestellt und mit Hieroglyphen geschrieben.
Die Handpalmen.
Auch die Phönizier, die sehr gute Seefahrer waren, hatten ihre eigene Buchstabenschrift. Das phönizische Alphabet. Und das wurde dann von den Griechen übernommen. Auch die griechische Schrift könnt ihr in einem Satz auf dem Flyer sehen. Und diese griechische Schrift hatte wiederum großen Einfluss auf die lateinische Schrift. Und die lateinische Schrift ist deshalb so wichtig, weil es unsere Schrift ist. Das heißt natürlich nicht, dass wir auf der Sprache Lateinisch schreiben, sondern nur, dass wir die Buchstaben benutzen, die es schon im lateinischen Alphabet gibt. Und viele andere europäische Sprachen, wie zum Beispiel Englisch oder Französisch, benutzen auch die lateinische Schrift.
Die lateinische Schrift ist also eine von vielen, die im Laufe der Zeit entstanden sind. Und wie verschiedene Schriften funktionieren können, dafür schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Mäuse an. Hier haben wir das Wort Maus auf der lateinischen Schrift, also in unserer Schrift, geschrieben. Woraus besteht das? Wir haben vier Zeichen, die jeweils für einen Laut stehen. Ein M, ein A, ein U und ein S. Das ergibt Maus. Deswegen nennen wir diese Art von Schrift Buchstabenschrift, weil jedes Zeichen für einen Laut steht. Es gibt eine andere Art von dieser Schrift, wie zum Beispiel Arabisch. Dort schreibt man auch ein Zeichen für jeden Laut, aber die Vokale, also A, E, I, O, U, die kann man weglassen, wenn man schreibt. Man fügt dann einfach ein A ein. Wir sehen hier die Buchstaben D, R und B. Und wenn wir jeweils ein A einfügen, können wir lesen Daraba. Das bedeutet, er hat geschlagen. Manchmal kommt es da aber zu Verwirrung, denn man könnte ja auch lesen Duriba. Und das bedeutet, er wurde geschlagen. Und ob man schlägt oder geschlagen wird, das macht ja schon einen Unterschied. Deswegen schreibt man für jeden Vokal, der nicht A ist, das jeweilige Zeichen. Also das U über das D und das I unter das R. Der zweite Typ von Schriften, das sind die Silbenschriften. Hier zum Beispiel die Maus auf Japanisch. Ne, se, mi. Wir haben drei Zeichen und jedes von den Zeichen steht für eine Silbe. Das erste Zeichen liest man als ne, das zweite als se und das dritte als mi. Dann haben wir noch eine Art von Schriften, und zwar die Bilderschrift. Hier haben wir ein einziges Zeichen, das Maus bedeutet. Wir sehen es auf Chinesisch, es wird ausgesprochen shi. Und wir sehen, dass das Zeichen sehr viel komplizierter ist als unsere Buchstaben, wo man nur vielleicht ein, zwei oder drei Striche hat. Denn hier haben wir sogar 13 Striche, damit wir ein Zeichen haben, das Maus bedeutet. Jetzt gibt es nicht nur diese verschiedenen Arten von Schriften, sondern die Schriften können auch noch in verschiedene Richtungen geschrieben werden. Wir haben Deutsch, das kennen wir, das wird von links nach rechts geschrieben. Aber zum Beispiel, wie wir gerade gesehen haben, Arabisch oder Hebräisch wird von rechts nach links geschrieben. Von oben nach unten wird zum Beispiel Mongolisch geschrieben. Und von unten nach oben, da gibt es nur ganz wenige Geschriften, aber zum Beispiel Hanuno'o auf den Philippinen wird von unten nach oben geschrieben.
So, jetzt als Abschluss von unserem Kapitel Schrift haben wir noch eine knifflige Frage, um zu überprüfen, ob ihr auch aufgepasst habt. Die Frage lautet, wer entwickelte die Hieroglyphenschrift? Wenn ihr denkt, es waren die Azteken, hebt die rote Karte, für die Ägypter die gelbe und die Griechen die grüne. Oh, das sieht ziemlich eindeutig aus.
Ich sehe fast nur gelb und ihr habt es richtig beantwortet. Es waren die Ägypter. Wir haben also jetzt gelernt, wie Sprachen geschrieben werden und wie man sie liest, aber wie sie sich anhören und wie man sie ausspricht, das erzählen euch jetzt Nico und Philipp.
Hallo, und damit wären wir auch schon bei der Phonetik. Die Phonetik, das ist die Wissenschaft der Sprachlaute. Und damit ist es auch eine Teilwissenschaft der Sprachwissenschaften, weil die Sprachwissenschaft besteht aus mehreren Teilen. Ja, jetzt haben wir schon einige sehr schöne Schriften kennengelernt. Aber jetzt schauen wir uns noch eine ganz besondere an. Das ist nicht nur irgendeine, das ist eine Schrift, die ganz speziell in der Phonetik entwickelt wurde. Und warum die entwickelt wurde, das schauen wir uns dann auch noch an. Ich möchte natürlich nichts vorwegnehmen, aber ich gebe euch schon mal einen kleinen Hinweis. Das hier, was ihr hier seht, das ist ein Beispiel für diese Schrift. Ihr seht, das Wort Phonetik wurde hier einfach umgeschrieben. Jetzt sieht es anders aus, sieht vielleicht verwirrend aus, aber es beinhaltet ganz schön viele Informationen für einen Sprachwissenschaftler. Und macht euch erstmal keine Gedanken, wenn ihr damit nichts anfangen könnt, das kommt noch. Das ist nämlich so, in den Sprachen dieser Welt gibt es sehr viele verschiedene Sprachlaute. Und diese Sprachlaute wollen wir als Phonetiker untersuchen. Das können alle möglichen Laute sein, das kann ein N sein, ein L oder ein H oder ein J oder ein E, alles Mögliche. Und vielleicht wissen einige von euch, dass wir mit unseren Stimmlippen sprechen. Aber wie funktioniert das genau? Ich kann es euch erklären. Also die Stimmlippen, die in unserem Hals sitzen, die vibrieren und versetzen die Luft um uns herum in Schwingungen. Und diese Schwingungen werden dann, ich mache jetzt mal ganz kurz Schwingungen, über die Luft an euer Ohr ans Trommelfell übertragen. Und so produzieren und hören wir Sprachenlaute. Das ist der Grund, warum wir uns überhaupt hören können oder warum ihr uns hören könnt und wir euch. Und dieses Wissen, diese Erkenntnis haben wir uns in der Phonetik zunutze gemacht. Denn wir wollen die Sprachlaute schließlich untersuchen. Was ist, wenn ich jetzt behaupte, man könnte diese Sprachlaute nicht nur hören, sondern auch sehen? Wer glaubt mir? Mal Hand hoch. Wer glaubt mir nicht? Hand hoch. Okay, also wer was behauptet, der muss es auch beweisen können, richtig? Deswegen schauen wir uns auch einfach mal ein paar Sprachlaute an.
Ja, wie Nico schon gesagt hat, versetzen wir mit unseren Stimmlippen die Luft in Schwingung. Und diese Schwingungen können wir einfangen, wie beispielsweise mit einem Mikrofon, einem, wie das, durch das ich hier gerade spreche. Die Luftschwingung wird empfangen und dann übersetzt. Und das können wir uns dann zunutze machen, um das Signal einzufangen. Und das können wir dann auch dazu benutzen, Laute bildlich darzustellen. Und Laute sehen ganz unterschiedlich aus, je nachdem, welchen Laut wir produzieren. Beispielsweise ein Vokal E, wie in Egel oder Beet. Vokale sprechen wir aus, indem wir den Mund öffnen, die Zunge ist etwas weiter vorne geschoben und dann pressen wir die Luft aus unseren Lungen. So entsteht dann ein E. Und je nachdem, wo die Zunge gerade im Mundraum ist, können wir auch andere Vokale produzieren, wie ein I oder ein U oder ein A.
Ja. Genau.
Genau. Und diese und Laute können wir dann einfangen. Und die sehen dann genauso aus, Vokale, wie hier, was orange markiert ist. Wir haben hier die Stimmlippenschwingung. Das sehen wir hier als große Ausschläge, hier als diese kleinen Kurven. Und was wir hier unten sehen, das ist eine Möglichkeit in verschiedenen Sprachen, wie wir dann so ein E beispielsweise aufschreiben können. Und links haben wir wieder diese komische Schrift, die wir eben schon gesehen haben, aber da wollen wir gleich noch drauf eingehen. Natürlich gibt es nicht nur Vokale, es gibt auch andere Laute, wie Konsonanten, die auch wieder unterschiedlich aussehen. Wie beispielsweise ein T, wie in Tante oder Theater. Oder Tomate, ja genau. Und oder Tüte, ja. Und solche Laute wie ein T nennen wir Verschlusslaute oder wie wir das in der Phonetik speziell sagen, Plosive. Und solche Plosive, solche Verschlusslaute sehen dann so aus, dass wir in unserem Mund einen Verschluss bilden, dann pressen wir die Luft aus unseren Lungen heraus und plötzlich lösen wir den Verschluss, sodass wir dann so ein Bild haben, wir haben hier den Verschluss, wir sehen überhaupt keine Schwingung und dann auf einmal die plötzliche Lösung und nach einem kleinen Zeitraum fangen dann wieder die Stimmlippen an zu schwingen. Neben Plosiven haben wir auch noch was anderes, wie beispielsweise Zischlaute, wie ein wie in Schule. Oder Tisch oder Schatten, wenn euch das lieber ist. Und solche Zischlaute, oder wie wir sie in der Phonetik nennen, Frikative, sprechen wir so aus, dass wir in unserem Mundraum eine kleine Enge bilden. Wir pressen dann die Luft aus unseren Lungen und dann kommt sowas raus wie ein oder ein genau, ein Und so ein Zischlaut sieht dann wie hier auf diesem Bild aus. Wir haben hier nur so ein ganz komisches Kuddelmuddel. Und hier haben wir, diesen Laut gibt es natürlich nicht nur im Deutschen, sondern auch in anderen Sprachen. Und in anderen Sprachen schreibt man einen solchen Laut dann auch wieder anders auf, wie ihr hier das sehen könnt. Jetzt haben wir als Phonetiker allerdings ein Problem. Wir wollen uns natürlich auch mit Wissenschaftlern aus anderen Nationen hierüber unterhalten. Und wenn sie dann verschieden schreiben, kann das vielleicht zu Missverständnissen führen. Ja? Ein Sch beispielsweise, das schreiben wir im Deutschen hier mit SCH. Aber eine Sprecherin oder ein Sprecher des Englischen beispielsweise, die würden dann Sk lesen. Aber Sk ist nicht dasselbe wie Sch. Und deswegen haben wir uns als Sprachwissenschaftler auf ein ganz bestimmtes Alphabet, auf eine Geheimschrift sozusagen, auf die Lautschrift geeinigt, mit der wir dann für einen bestimmten Laut auch nur ein Zeichen haben. Und so können wir uns dann ohne Missverständnisse mit anderen Wissenschaftlern darüber unterhalten.
Genau. Genau. Und das nennen wir in der Sprachwissenschaft das internationale phonetische Alphabet. Verzeihung. Kurz IPA oder auch IPA genannt, damit man nicht immer internationales phonetisches Alphabet sagen muss. Das ist ja viel zu umständlich. Ja, ihr seht hier zum Beispiel auch schon die Laute, die wir eben gesehen haben, die aufgenommenen Laute, in Symbolen. Einmal hier das T und das Sch. Diese ganze Tabelle hier beinhaltet die, so nennen wir das, pulmonischen Konsonanten. Hat schon jemand was von Konsonanten gehört? Ja? Ja, nein? Okay. Jetzt habt ihr auf jeden Fall davon gehört.
Cool, mit Grün und Rot machen die das.
Und neben den Konsonanten gibt es natürlich auch noch andere Laute, wie zum Beispiel Vokale. Diese Vokale sind hier alle aufgelistet, aber nur das, was wir eben gesehen haben, das E, haben wir hier blau umrandet. Das war es aber noch nicht. Es gibt noch mehr. Zum Beispiel Klicklaute. Klicklaute, okay, kann man sich vielleicht noch nichts drunter vorstellen, aber die gibt es zumindest versteckt auch im Deutschen. Wenn ich zum Beispiel sage, hast du schon wieder 3 Kilo Salz in den Kuchen gemacht? Nämlich dieses, das ist ein Klicklaut. Den sehen wir hier zum Beispiel. Das hier ist ein, das hier ist ein, das ist ein, das hier ist ein und ein, dieses. Das macht man auch bei Pferden zum Beispiel vielleicht. Es gibt bestimmt Leute, die sich hier mit Pferden besser auskennen als ich. Aber der große Unterschied, und da muss man nämlich jetzt aufpassen, diese Laute, die werden zwar verwendet bei uns, aber sie kommen nicht in Worten vor. Nicht so wie in anderen Sprachen. In anderen Sprachen gibt es tatsächlich Klicklaute in Worten. Hier ein paar Beispiele zum Beispiel. Wir haben hier einen Ausschnitt der Weltkarte. Wer weiß, was das für ein Kontinent ist? Afrika, genau. Weiß jemand das hier? Und hier der Zipfel? Ja, ich habe es richtig rausgehört, Indien. Und mittendrin ist natürlich der Indische Ozean. Und ihr seht schon, wie weit verteilt es ist. Es ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Die Laute sind eigentlich auch viel weiter verteilt. Zum Beispiel hier, Ngaa heißt plündern in der Sprache Hadza in Tansania, das liegt hier in Afrika. Oder hier weiter unten in der Khoisan-Sprache Ta sagt man nicht zwei, sondern Boom. Boom, könnt ihr gerne probieren. Oder auch, wenn wir jetzt einmal komplett über den Indischen Ozean drüber fliegen, weil wir das können, schwupp, dann kommen wir in Australien an. Und dort sagt man nicht Gemüse, sondern man sagt nie. 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 Das kann man üben. Und wenn man es kann, ist es ganz schön witzig. Wie ihr seht, gibt es eine Menge verschiedener Laute. Und jeder dieser Laute hat bei uns in der Sprachwissenschaft ein ganz eigenes Symbol. damit wir die genau unterscheiden können. Und das machen wir deswegen, weil wir unabhängig davon, ob wir eine Sprache sprechen können oder die Schrift dieser Sprache lesen können, dann die Aussprache dieser Sprache aufschreiben und lesen können. Und dann können wir natürlich auch Untersuchungen anstellen, weil wenn ich zum Beispiel kein griechisches Alphabet beherrsche, aber die IPA beherrsche, dann kann ich in der griechischen Sprache Untersuchungen anstellen. Das ist sehr praktisch für uns. Aber denkt dran, nicht nur, also dass nur gesprochene Laute auf dieser Tabelle stehen. Das heißt, was Sie, das sagt keiner, das kommt nirgendwo in den Sprachen vor und deswegen steht es auch nicht auf der Tabelle. In der Tabelle findet ihr nur Sprachen, die in den, nur Laute, die in den Sprachen auch gesprochen werden. Und obwohl es so viele Laute sind, weil diese drei Tabellen, die ihr gerade gesehen habt, das ist immer noch nicht alles. Es gibt eigentlich noch mehr, aber das waren die wichtigsten, die kennt ihr jetzt auf jeden Fall. Das passt alles auf eine DIN A4-Seite. Alle Laute in den Sprachen der Welt auf einer DIN A4-Seite. Und die Studenten, die bei uns anfangen, Sprachwissenschaften zu studieren, die lernen diese Tabelle. Und wenn sie die gelernt haben, dann kennen sie alle Laute, die gesprochen werden in den Sprachen der Welt. Also, das finde ich schon beeindruckend. Hier zum Beispiel habt ihr Hund in ganz vielen verschiedenen Sprachen. Zum Beispiel hier Deutsch Hund, Köpek für Türkisch. Unten rechts ist zum Beispiel Dog für Englisch. Darüber ist Chien für Französisch. Ihr erkennt bestimmt einige eurer Sprachen wieder. Ja? Wie gesagt, und das sind ja auch noch nicht alle. Es gibt ja noch viel mehr. Zum Beispiel auf euren Flyern, da haben wir auch eine Lautschrift für euch aufgeschrieben. Die ist nicht ganz so kompliziert, wie die ihr auf der Folie seht, aber auf jeden Fall ein bisschen vereinfacht, damit ihr, falls ihr einen dieser Sätze lustig findet und ihn nachsprechen möchtet, ungefähr diese Lautschrift habt. Alles klar. Könnt ihr euch ja gerne nachher mal anschauen auf dem Flyer. Und die Aufmerksamen unter euch, die haben es vielleicht schon gemerkt, ja, dass sich einzelne Laute, nämlich hier das G oder das U, zusammenschließen zu einer Silbe. Wer hat schon mal von Silben gehört? Alle, ne? Genau, das dachte ich mir schon. So, und diese Silben werden zu einem Wort, ich habe es gehört, genau, das ist richtig, einem Wort, genau. Und diese Silben haben wir zum Beispiel hier getrennt, mit Punkten. Ich kann es jetzt leider nicht mit euch klatschen, aber das machen wir gleich eh noch. So ein Wort, das gibt aber noch viel mehr her, als nur die Lautinformation. Also, da verbirgt sich noch viel mehr hinter. Aber was genau? Das erklärt euch die nächste Gruppe.
Dankeschön, lieber Philipp, dankeschön, lieber Nico. Okay, Moment. Jetzt wisst ihr, was es mit dieser Schrift auf sich hat. Man kann es als eine Art Geheimschrift der Sprachwissenschaftler bezeichnen. Ne? Und wie Nico schon gesagt hat, hat diese Schrift auch, hat dieses Wort vier Silben. Gummistiefel. Wir können es ja mal zusammen klatschen. Gummistiefel. Genau. Also, wir waren jetzt bei den Lauten, jetzt gehen wir über in eine eins größere Einheit. Von der Lautlehre zur Lehre der Wörter, auch Morphologie genannt. Die Wortbildungslehre befasst sich nicht mit Silben, sondern mit den kleinsten Elementen einer Sprache, die eine Bedeutung oder eine Funktion tragen. Das heißt, wenn wir wieder die Gummistiefel nehmen, wir haben gesagt, dass dieses Wort vier Silben hat. Aber diese Silben sind zwar kleine Elemente, aber sie haben weder eine Funktion noch eine Bedeutung. Gu hat keine Bedeutung, Mi hat ebenfalls keine Bedeutung. Das heißt, was denkt ihr denn, aus wie vielen Morphemen dieses Wort besteht? Ihr könnt es gern reinrufen. Okay, ich höre einige, die vier rufen und einige, die zwei rufen.
Also, wir haben... Okay, komm mal kurz runter. Also, wir haben gesagt, es sind 4 Silben, aber diese Silben haben keine Bedeutung. Die kleinsten Elemente in diesem Wort sind Gummi und Stiefel. Das heißt, dieses Wort hat 2 Morpheme. Es geht aber auch komplizierter. Wenn wir uns das Wort Gummistiefel-Weitwurf-Begeisterungsfähigkeit vorknüpfen, fast wie ein Zungenbrecher, ne? Da habe ich halt auch schon eine Frage für euch. Aus wie vielen Teilen mit einer Funktion oder Bedeutung besteht denn dieses Wort? Ihr seht die Farben. Ihr habt einen Moment Zeit, um nachzudenken. Zählt ruhig nach. Okay, hebt mal bitte eure Karten hoch. Was denkt ihr, ist denn die richtige Antwort? Ich sehe ganz viel Rot. Gut, für alle, die Rot ausgesucht haben, ich glaube, ihr habt so gezählt, ne? Gummistiefel, Weitwurf, Begeisterung, S, Fähigkeit. Ja, ihr seid nah dran. Ihr müsst es etwas weiter unterteilen. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass Gummistiefel aus 2 Morphemen besteht. Das heißt, ja, ich sehe schon etwas mehr Gelb. Korrekt. Also, hebt noch jemand Grün hoch? Lasst uns mal zusammen die Silben zählen. Gumm, Mi, Sti, Föll, Weit, Wurf, Be, Geist, Ter, Rungs, Fe, Hich, Kalt. So, 13 Silben. Das heißt, wartet, nicht zu früh, Freund. Denn wie vorhin schon gesagt, haben diese Silben keine Bedeutung und keine Funktion. Das heißt, alle, die vorhin Gelb hochgehoben haben, hatten recht. So. Und wenn ihr euch fragt, wie diese Morpheme jetzt aussehen, dann können wir das nochmal unterteilen. Und zwar haben wir die Morpheme Gummi, Stiefel, Weit, Wurf, Be, Geist, Er, Ung, Es, Fähigkeit. So, wir haben vorhin gesagt, dass ein Morphem ein kleines Element mit einer Bedeutung oder Funktion ist. Die Wörter wie Gummi, Stiefel, Weit, Wurf, Geist und Fähigkeit haben alle eine Bedeutung. Das heißt, es sind Morpheme. Die Elemente Be, Er, Ung, Es und Keit sind Wortbildungselemente. Das heißt, sie haben keine Bedeutung, sondern eine Funktion. Das heißt, es sind ebenfalls Morpheme. Und wie vorhin schon gesagt, ist die richtige Antwort 11. Das war's zu den Wörtern und jetzt geht's über zu einer größeren Einheit und zwar zu den Sätzen. So.
Okay, jetzt hören wir wieder alle zu. Dankeschön. Ihr habt bisher schon etwas über die Laute in den Sprachen gehört, danach über die Wörter und dann kommen wir jetzt zu der nächstgrößeren Einheit, zu den Sätzen. Und in der Sprachwissenschaft nennen wir Sätze, oder wenn wir uns mit den Sätzen beschäftigen, Syntax. Und dafür schauen wir uns einfach mal einen Satz aus dem Deutschen an. Zum Beispiel diesen Satz. Die blauen Monster trinken leckeren Erdbeersmoothie. Da frage ich euch doch gleich mal, wisst ihr, wer in diesem Satz handelt? Wer tut denn etwas in diesem Satz? Ihr könnt reinrufen, einfach. Genau. Sehr gut. Richtig, es sind die blauen Monster. Und das nennen wir in der Sprachwissenschaft Subjekt. Das Wort kennt ihr vielleicht aus dem Deutschunterricht. Ja? Noch nicht? Okay. Das werdet ihr noch lernen, wenn ihr es noch nicht gelernt habt. Also die blauen Monster sind das Subjekt, das ist die Person oder das sind die Personen, die etwas tun im Satz. Und was tun die blauen Monster? Die trinken. Genau. Das nennt man Verb. Und was trinken sie? Genau. Und das ist das Objekt. Das heißt, im Deutschen haben wir eine typische Reihenfolge: Subjekt, Verb, Objekt. Wir nennen das meistens einfach SVO. Das ist viel kürzer. Also immer die Anfangsbuchstaben. Aber glaubt ihr, dass alle Sprachen auf der Welt genau die gleiche Reihenfolge haben? Nein? Dann schauen wir uns doch einfach mal eine andere Sprache an. Zum Beispiel Japanisch. Kann denn jemand hier Japanisch? Gibt es jemanden, der zu Hause Japanisch spricht oder mit seinen Eltern Japanisch? Da? Sehr gut.
Okay. Magst du mal vorlesen?
Moment. Alle mal schön ruhig. Wir wollen den Satz mal auf Japanisch hören. Möchtest du uns den mal vorlesen?
Möchtest du nicht vorlesen? Nein.
Okay. Nein, möchtest du nicht? Wer kann Japanisch? Noch jemand? Kannst du Japanisch? Ja? Okay. Willst du uns den Satz einfach mal vorlesen?
Ich kann nicht antun.
Aoi Monster, wa?
Okay, vielen Dank erstmal. Ich lese ihn noch mal komplett vor, den Satz. Noch nicht? War noch nicht fertig? Willst du noch mal sagen? Ich weiß nicht, nein. Okay, das ist kein Problem. Ja, das ist auch ein bisschen schwierig vor den ganzen vielen anderen Menschen. Deswegen lese ich den Satz einfach vor. Und du sagst mir, ob das richtig ist, okay? Aoi Monster Tachi ga Oishichiko no Smoothie o Nomu. War das okay? Dankeschön. Okay. Ihr seht, dass dieser Satz ein bisschen, anhand der Farben, seht ihr schon, dass der Satz ein bisschen anders ist als im Deutschen. Also, das grüne Element, das grüne, das Verb, steht ganz am Ende. Das ist anders als im Deutschen. Es steht also nach dem Subjekt und Objekt. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Sprachen, die machen das wieder anders. Zum Beispiel Arabisch. Wer möchte denn Arabisch vorlesen?
Arabisch?
Da oben? Okay. Wir hören alle noch mal zu. Wir wollen den Satz jetzt mal auf Arabisch hören.
Lest du doch.
Soll ich mir das Verb sagen?
Mach jetzt. Mach jetzt. Komm schon,
Lana. Jetzt mal ganz leise.
Ja. Willst du doch mal laut lesen?
Yashrabu al-wahushu. Was steht?
Ist das Ka'u?
Ich kann das Wort jetzt gar nicht.
Will jemand anderes? Da steht
nicht. Möchte jemand anders helfen? Ja? Hier unten möchte. Oder da? Moment. Stopp. Hier unten gibt es viele.
Ich habe einen Freiwilligen.
Ja?
Ja.
Okay.
Einen Applaus bitte, dass wir endlich einen Freiwilligen gefunden haben. So, einmal ganz laut bitte.
Tashlabu, Albuushu, Sukius, Movie, Alpha Revlati, Laditi.
Super, danke schön.
Okay, vielen Dank. Noch jemand? Okay, dann machen wir noch eine letzte Person.
Tashrabu al-wuhushu al-zarqa, samuthi al-fawar, al-farawile, al-zayde.
Okay, super, vielen herzlichen Dank. Aber in der Sprachwissenschaft untersuchen wir nicht nur einfach die Reihenfolge von den Sätzen, sondern wir können die Sätze noch viel, viel genauer beobachten. Und dann nehmen wir noch einen anderen Satz aus dem Deutschen. Wenn ihr euch zum Beispiel mit eurem Freund oder eurer Freundin mal verabredet habt und irgendwas ein bisschen mit dem Termin durcheinander gebracht habt, könntet ihr sagen, ich habe gar nicht verstanden, dass du kommen wolltest. Im Deutschen sind das wie viele Wörter? Wollen wir mal zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Wörter. 9 Wörter. Wenn wir diesen Satz jetzt auf Grönländisch ist eine Sprache ziemlich weit weg von hier, da ist ziemlich viel Schnee in Grönland, wenn wir diesen Satz auf Grönländisch sagen, sind das nur wie 2 Wörter. Das ist ein bisschen anders als im Deutschen. Aber auf Türkisch zum Beispiel, Nachher. Auf Türkisch haben wir zum Beispiel 5 Wörter. Ja?
Bitte etwas leiser, damit es weitergehen kann.
Wir lesen die Sätze gleich vor. Ihr könnt sie gleich vorlesen. Sofort. Und dann schauen wir jetzt den Satz nochmal auf Chinesisch an. Da sind es sehr, sehr viele Wörter. Im Chinesischen ungefähr 11 Zeichen. Okay, wir wollen die Sätze mal hören, wie die alle ausgesprochen werden. Wer möchte denn mal Chinesisch vorlesen? Ja, okay, dann machen wir da unten. Dann hören wir alle noch mal ganz schön zu. Wir wollen jetzt mal Chinesisch hören.
我并不明白你到底来不来。
Super, sehr schön, vielen Dank. Und jetzt wollen wir natürlich noch Türkisch hören. Okay, können wir hier...
Das ist schwierig.
Willst du da hingehen?
Okay. Hier ist ein Freiwilliger. Könnt ihr das Mikrofon durchreichen?
Senin gelmek istediğini hiç anlamadım.
Super, vielen Dank.
Dankeschön.
Dann hören wir den Satz nochmal auf Türkisch. Noch einmal. Und die anderen sind schön ruhig. Die anderen sind schön ruhig, damit wir das alle hören. Nochmal. Wo ist das Mikrofon?
Hier.
Dann sag.
Senin gelmek istediğini hiç anlamadım.
Super. Schön.
Da hinten ist auch noch mal was.
Noch ein Mikrofon.
Vorne.
Wo? Okay.
So, noch mal ganz.
Noch einmal ganz leise, damit das alle hören.
Seni gelmek istediğini hiç anlamadım.
Super, sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Okay, und gibt es vielleicht noch jemanden, der Grönländisch kann?
Grönländisch?
Ja, wer kann denn wirklich Grönländisch?
Wo meldet sich jemand?
Er lügt. Sprichst du Grönländisch?
Okay, wir haben hier keinen grönländischen Muttersprachler.
Ja. Das ist kein Problem. Da wir keinen grönländischen Muttersprachler haben, die gibt es auch ziemlich selten in Deutschland, dann lese ich den Satz einfach vor, damit ihr das mal hören könnt. Also auf Grönländisch, dieser Satz lautet ungefähr Basingeluna para ila jumasutit. Und jetzt denkt ihr, das sind ja nur zwei Wörter, aber eigentlich steckt da noch viel mehr in den Wörtern. Wir schauen uns das mal an. Zum Beispiel das Wort für ich. Auf Deutsch steht das ganz am Anfang. Wir haben ich und dann so ein kleines E bei dem habe, damit wir sehen, dass es um mich geht. Im Grönländischen steht dieses Wort für ich, bara, ein bisschen weiter am Ende, und zwar am Ende dieses ersten langen Wortes. Und im Türkischen steht das ganz am Ende, aber im Chinesischen ganz vorn. Und ihr wisst noch, das ist das Subjekt und meistens bei dem Subjekt ist auch das Verb. Das Verb, also ich habe verstanden. Das Wort für verstanden steht im Deutschen so am Ende von dem ersten Teil. Im Grönländischen steht das ganz am Anfang und im Türkischen ziemlich weit am Ende, aber immer noch am Anfang von dem letzten Wort und im Chinesischen so ein bisschen in der Mitte. Und dann schauen wir uns noch ein Wort an, und zwar das Wort für du, also das Subjekt in dem zweiten Satz. Du, und im Deutschen steht am Ende noch est. Das st im Deutschen sagt uns ja, dass es eigentlich um dich geht, also um eine andere Person. Und im Grönländischen steht das ganz am Ende, während es im Türkischen, senin, ganz am Anfang steht. Und im Chinesischen wieder ziemlich weit in der Mitte. Ihr seht, diese Sprachen sind sehr verschieden. Die Satzstellung ist verschieden, auch die Wörter klingen ganz anders. Und in der Sprachwissenschaft beschäftigen wir uns aber nicht nur mit Sprachen, die sehr, sehr verschieden sind, sondern vor allem mit Sprachen, die sehr ähnlich zueinander sind. Und wie wir das machen, das sagt euch jetzt die nächste Gruppe, Yannick, Mathis und Rosa.
Voll unruhig. Ja, ihr habt jetzt gelernt, wie Sprachen aufgebaut sind auf verschiedenen Ebenen. Ich habe jetzt gleich mal eine Frage an euch. Dafür braucht ihr die rote und die grüne Karte. Die grüne Karte hebt ihr, wenn ihr glaubt, dass Sprachen immer gleich bleiben und sich nie verändern. Und die rote Karte, wenn ihr glaubt, dass sich Sprachen verändern. Also was glaubt ihr? Ja, ich sehe viele rote Karten. Dann habt ihr auch recht, denn Sprachen verändern sich mit der Zeit. Und so kann es dann passieren, dass aus einer Sprache ganz viele verschiedene neue Karten entstehen, Sprachen entstehen. Und die bilden dann eine Sprachfamilie und sind auch miteinander verwandt. Aber wie geht das eigentlich, dass Sprachen miteinander verwandt sind? Ich meine, die sind ja keine Menschen. Und schauen wir uns doch erstmal an, wie das so bei Menschen ist. Das da ist der Andrew und der lebt mit seinen zwei Schwestern und seiner Mutter in einem ziemlich großen Haus. Und weil das Haus so groß ist, werden da immer wieder Familienfeste gefeiert. Und da kommen dann so viele Leute von überall her, der Andrew kennt die meistens alle gar nicht, die ganzen Tanten, Cousins, Onkels, Großeltern, der ist ja immer ganz verwirrt und ihr kennt das vielleicht auch, wenn zu euch jemand nach Hause kommt und sagt, meine Güte, bist du groß geworden und die fragt euch, wer ist das überhaupt? Und dabei ist es dann ein Verwandter von euch. Und deswegen hat der Andrew sich jetzt einen Stammbaum gemalt und hier seht ihr einen Ausschnitt dieses Stammbaums. Ganz oben seht ihr den Großvater Karl, darunter seinen Sohn, den Peter mit seiner Frau Ute und ganz unten die Kinder von denen. Und ihr seht, das älteste Familienmitglied ist oben und das jüngste unten. Und wenn ihr euch jetzt nochmal den Endo anguckt und seine Mutter und eine Schwester, dann wird euch auffallen, dass der Endo und eine Schwester und seine Mutter die gleiche Haarfarbe haben und dass die Mutter und die Tochter die gleichen Lippen haben und die gleiche Nase. Diese Merkmale wurden den Eltern, also von den Eltern an die Kinder weitergegeben. Das nennt man Erbgut, diese Merkmale. Aber wie ist es denn bei Sprachen? Habt ihr denn schon mal Sprachen gesehen, die ein Familientreffen gemacht haben? Ja?
Naja, nicht direkt Familientreffen. Aber wir sagen trotzdem, dass es bei den Sprachen so viel Ähnlichkeiten zur Verwandtschaft bei den Menschen gibt, dass wir auch bei den Sprachen von Verwandtschaft reden können. Warum das so ist, erkläre ich euch jetzt an noch einem weiteren Beispiel. Nehmen wir mal an, unsere Hauptperson heißt nicht Andrew, sondern Neuhochdeutsch. Neuhochdeutsch ist der wissenschaftliche Name für die Sprache, die ich jetzt gerade mit euch spreche und die ihr normalerweise jeden Tag miteinander sprecht. Das heißt, das, was wir eigentlich als Deutsch bezeichnen. Deutsch ist ein bisschen ungenau, weil es zum Beispiel auch das Mittelhochdeutsche umfasst. Mittelhochdeutsch ist die Sprache, die man hier in Deutschland vor 700 bis 1000 Jahren gesprochen hat. Und man sagt, dass das Neuhochdeutsche, also die Sprache, die wir heute sprechen, eine Tochtersprache des Mittelhochdeutschen ist. Das bedeutet, wir benutzen hier einen Verwandtschaftsbegriff, den wir bei den Menschen haben, auch bei den Sprachen, weil wir sagen, die Sprache ist aus einer anderen hervorgegangen, also ist es eine Tochtersprache. Macht ja Sinn, oder? Gut, wenn wir noch weiter zurückgehen, haben wir dann noch das Althochdeutsche. Das Althochdeutsche hat das Mittelhochdeutsche als Tochtersprache. Und wenn wir in der Ahnenreihe der Sprache ganz, ganz weit zurückgehen, kommen wir irgendwann auf eine ganz alte Sprache mit dem Namen Urindogermanisch. Das Urindogermanische, das ist so alt, dass niemand sich wirklich mehr erinnern kann, es je gesehen zu haben. Das ist schon längst ausgestorben, keiner spricht es mehr. Und vor allem ist es sehr schwierig, Aussagen darüber zu treffen, weil wir nicht genau wissen, wie es aussieht. Aber wir können Aussagen darüber treffen. Mit wissenschaftlichen Methoden können wir herausfinden, wie das Urindogermanische ungefähr ausgesehen haben muss. Damit wir bei den ganzen alten Sprachen nicht durcheinander kommen, sind Sprachwissenschaftler auch auf die Idee gekommen, dass sie für Sprachen wie für Menschen Stammbäume zeichnen können. Und einen Ausschnitt aus so einem Stammbaum mit den Sprachen, die ich euch eben gerade gezeigt habe, zeige ich euch jetzt. Hier seht ihr die ganzen Charaktere, die ich euch eben vorgestellt habe. Da unten ist unser Neuhochdeutsch, dann kommt Mittelhochdeutsch, Althochdeutsch, dann sind zwei Sprachen, die ich eben gerade übersprungen habe, das Westgermanische und das Urgermanische. Und ganz oben, ganz als Ältestes, sehen wir das Urindogermanische. Was heißt das? Das heißt, dass Sprachen ganz ähnlich sind wie Menschen, weil wir nicht nur Verwandtschaftstermini, also Schwester oder Tochtersprache benutzen, um Sprachen zu beschreiben, sondern weil wir auch Stammbäume benutzen, um Sprachen abzubilden und die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen ihnen deutlicher zu machen. Und diese Stammbäume funktionieren genau wie beim Deutschen, genau wie bei den Menschen. Das heißt, oben sind die ältesten Sprachen. So, was können wir jetzt noch zur Ähnlichkeit von Sprachen und Menschen in der Verwandtschaft sagen? Nun, wir haben ja vorhin erfahren, dass man bei Menschen Verwandtschaft sehen kann. Man kann sehen, dass zum Beispiel eine Mutter und eine Tochter vielleicht ähnliche Haare oder eine ähnliche Nase haben. Das ist bei Sprachen genauso. Naja, nicht genauso. Es ist natürlich nicht so, dass zwei Sprachen, die verwandt sind, davon die Sprecher ähnliche Nasen haben. Nein, die Ähnlichkeit ist bei den Sprachen in den Wörtern zum Beispiel. Wir haben hier mal ein Wort genommen, das schöne Neuhochdeutsche, also unser Wort Auge. Und ich zeige euch hier, wie es in den älteren Sprachstufen des Deutschen hieß. Im Mittelhochdeutschen vor 900 Jahren hat man hier Auge dazu gesagt. Im Althochdeutschen, noch ein bisschen länger her, vor 1200 Jahren, sagte man Auga. Im Westgermanischen vor ungefähr 1600 Jahren muss es Auro gehießen haben. Und vor 2000 Jahren, das ist jetzt schon ganz lange her, sagte man Auron. Dann gibt es noch eine Zwischenstufe zur ältesten Sprache, zum Urindogermanischen. In der Zwischenstufe wird man ungefähr Okworn gesagt haben. Und im Urindogermanischen, in dieser ältesten Sprache unserer Sprachfamilie, sagte man dazu Rox. Das klingt jetzt nicht mehr wirklich ähnlich wie unser heutiges Auge, oder? Aber man kann doch die Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen Sprachstufen erkennen. Ihr seht, dass die beiden ähnlich sind und die beiden. Und ich meine, so ist es ja auch bei den Menschen. Menschen, die sich sehr verwandtschaftsmäßig sehr nahe stehen, sehen sich doch relativ ähnlich. So, was kann ich jetzt noch erklären? Ich kann jetzt noch erklären, was diese kleinen Sternchen denn hier bedeuten, die ich vor vier von den Formen gemalt habe. Nämlich vor den vier ältesten Formen. Die Sternchen bedeuten, dass ich von diesen Sprachen keine Texte habe, in denen ich belegen kann, dass diese Wörter so existieren. Aber ich kann sie als Sprachwissenschaftler rekonstruieren. Ich kann aufgrund von sprachwissenschaftlichen Methoden herausfinden, dass diese Sprachen die Wörter so ausgesprochen haben müssen. Dazu nehme ich mir zum Beispiel die ältesten Sprachstufen von den Wörtern, die wir haben, vom Althochdeutschen oder Ähnlichen, und vergleiche sie mit anderen Sprachen. Wenn ich jetzt schon von anderen Sprachen noch spreche, das bedeutet ja, das Urindogermanische hat noch mehr Tochtersprachen als nur diesen Zweig. Es gibt also sozusagen Geschwister des Deutschen. Kennt ihr Geschwistersprachen des Deutschen? Welche sind denn mit Deutsch verwandt heute? Zum Beispiel. Dazu habe ich jetzt noch eine Quizfrage für euch mit dem Pointer. Und die Quizfrage lautet, welche dieser drei Sprachen ist mit dem Deutschen verwandt? Wenn ihr dafür seid, dass es Türkisch ist, nehmt ihr Rot. Für Chinesisch nehmt ihr Gelb. Und wenn ihr dafür seid, dass es Schwedisch ist, hebt ihr die grüne Karte.
Ja, ich sehe sehr viel Grün und das ist auch richtig. Es ist Schwedisch. Sehr gut. Dass Schwedisch mit Neuhochdeutsch, also mit Deutsch, verwandt ist, heißt aber dann ja wohl, dass es einen gemeinsamen Vorfahren geben muss von den beiden Sprachen. Das heißt auch, dass die beiden Sprachen mal von dem gleichen Stamm gesprochen wurden, der sich dann aufgeteilt hat. Das Ganze können wir uns mal angucken auf einem ausführlicheren Stammbaum. Hier sieht man, wie es vom Indogermanischen, wie wir es eben gesehen haben, über das Urgermanische und das Westgermanische sich das Deutsche entwickelt hat. Und neben dem Deutschen sieht man als Geschwister das Englische oder zum Beispiel das Niederländische. Die Sprachen kennt ihr bestimmt und Englisch lernt ihr ja wahrscheinlich in der Schule. Und Schwedisch ist dann hier. Das Englisch und Deutsch sind also sowas wie Schwestern, wie man hier sehr gut sieht. Aber was bedeutet das? Wie genau sehe ich, dass Sprachen einander ähnlich sind? Man kann sich zum Beispiel Wörter angucken und sie vergleichen. Das Englische und das Deutsche haben viele Wörter, die ähnlich klingen. Vielleicht kennt ihr sogar einige. Vier und four, fünf und five, sechs und six, Hand und hand, Brust und breast und Fuß und foot. Dabei sprechen wir vom sogenannten Erbwortschatz, also quasi das Erbgut einer Sprache. Diese Wörter zu vergleichen, ist eine gute Methode, um herauszufinden, ob Sprachen verwandt sind. Bei Englisch und Deutsch zumindest haben wir gesehen, dass es sehr gut geht. Wenn wir noch einen noch ausführlicheren Stammbaum unserer Sprachfamilie zeichnen, wird es schon ziemlich unübersichtlich.
Ja, wir haben alle vier weggelassen.
Dann haben wir
die sind halt sehr unruhig. Ja, das ist
hier wieder Deutsch und Englisch. Man sieht, die sind sehr nah verwandt. Hier wieder Schwedisch. Und hier zum Beispiel Litauisch. Haben wir in der Begrüßung gehört von Professor Gelumbitzkeite. Ihr findet bestimmt auch noch mehr Sprachen, die ihr kennt oder vielleicht sogar sprecht. Es gibt aber auch noch mehr Sprachen, die nicht mit unserer Sprache verwandt sind. Die haben dann ihre eigenen Sprachfamilien und Stammbäume. Das sind zum Beispiel viele asiatische Sprachen, aus denen wir auch schon Beispiele hatten, Chinesisch und Japanisch, aber auch viele afrikanische Sprachen, wobei zum Beispiel die indischen Sprachen, die ja auch in Asien gesprochen werden, durchaus mit unserer verwandt sind. Insgesamt kann man sagen, dass die Sprachwissenschaft sehr vielfältig ist und es noch sehr viel zu tun gibt, wenn wir all diese Sprachen analysieren wollen.
So, liebe Schülerinnen und Schüler, jetzt wird es ja zum Schluss doch ein bisschen laut und ich fürchte, ich habe dann auch nicht mehr so alles mitbekommen. Können wir jetzt noch mal zum Abschluss noch mal ein bisschen leise sein? Ja, das wäre klasse. Also das war ja jetzt eine ganz tolle, große Gruppe von Studierenden, die diesen Vortrag vorbereitet hat. Und ich hoffe, dass ihr davon auch ein bisschen mit nach Hause nehmt. Ihr könnt ja auch noch mal in euren Flyer schauen. Und wir hatten uns gedacht, dass wir uns zum Schluss alle in unserer Sprache verabschieden und mit einem Dankeschön. Ich sage vielleicht noch muchas gracias, weil das wird die Sprache sein, die ich dann demnächst lerne, wenn ich nicht mehr die Kinderuni mache, und ich gebe gerne weiter.
Ich bedanke mich auf Indonesisch. Terima kasih atas perhatian, ja?
Ich bedanke mich auf Dänisch. Tak für Aufmerksamkeit.
Ich bedanke mich auf Latein. Valde gaudio, ac vobis multas gratias ago, ut huc atque neritis.
Ich bedanke mich auf Swahili. Tunam shukuru kwa kusikia.
Ich bedanke mich auf Maltesisch. Grazie al attenzioni.
Auf Ossetisch bedankt man sich. Bujnik, wotsaram bon sabire wot.
Auf den Philippinen in Tagalog sagt man für Danke, Salamat ng marami sa inyong mama it na pagtitinig. Auf Quechua kann man sagen, für Danke, Dios pagrapusung kichis, erkrigune.
Oder auf Holländisch, helemaal bedankt voor het komen. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden.
Und auf Litauisch bedankt man sehr kurz und knapp Ačiū. Das klingt wie Apči, aber heißt Ačiū. Und hiermit bleibt ihr munter und gesund und kommt zu uns wieder. Vielen herzlichen Dank.